SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Politischer Paukenschlag bei unseren Nachbarn in Frankreich. Die Rechtsaußenpolitikerin Marine Le Pen wurde heute vom Strafgericht in Paris verurteilt wegen Veruntreuung von EU-Geldern. In der Folge darf sie unter anderem nicht bei der Präsidentschaftswahl 2027 antreten. Das war ihr großer Traum. Direkt hinter der Grenze in Stiring-Wendel und Forbach, da ist Le Pens Partei, der Rassemblement National, traditionell sehr stark. Und wie die Menschen dort über diese Verurteilung denken, das hat meine Kollegin Bettina Rausi gefragt.
Sie vertritt nicht meine Meinung, das Urteil stört mich persönlich nicht. Aber ich glaube, es ist seltsam, denn sie vertritt 35% der Stimmen in den Umfragen. Dass sie nicht kandidieren kann, für eine Demokratie ist das ein bisschen heikel, finde ich. Das ist ja nicht umsonst. Jeder zahlt für seine Taten. Wenn sie verurteilt wurde, dann ist das so. Sie wird zur Rechenschaft gezogen, wie andere Politiker zuvor auch. Ich meine, jeder, der eine Tat begeht, muss bestraft werden. Sie wusste, was sie tut. Sie hat jahrelang Geld veruntreut. Macron ist gegen sie, weil alle Angst haben, dass der RN gewinnt. Man müsste andere auch verurteilen für Betrug. Alle müssten verurteilt werden in der Präsidentschaft. Da gibt es andere.
Das sagen Menschen in Forbach und Stiring-Wendel dazu, dass Marine Le Pen für die Präsidentschaftswahl 2027 in Frankreich gesperrt ist, weil sie heute wegen Veruntreuung von EU-Geldern verurteilt wurde. Maske und Handdesinfektion, das wurde in der Corona-Pandemie zu unserem täglichen Antivirenprogramm. Masken sieht man mittlerweile kaum noch und naja, ob sich jemand die Hände auch korrekt desinfiziert hat, lässt sich ja auch nicht so einfach immer überprüfen. Aber im St. Ingberter Kreiskrankenhaus, da sieht man das anders. Davon ist man nämlich überzeugt, dass das doch geht. Seit einem Dreivierteljahr ist dort ein digitales Desinfektionssystem testweise im Einsatz, weil sie rausfinden wollen, ob sich damit auf der Intensivstation Infektionen aller Art eindämmen lassen. Wie genau das System funktioniert, das hat sich unsere Reporterin Sarah Sassou angeschaut.
Angelika Rechtenwald ist im Kreiskrankenhaus St. Ingbert zuständig für die Hygiene. Sie ist ganz begeistert von dem digitalen Desinfektionssystem für die Hände, das hier gerade getestet wird.
Sobald halt eben ein Spender gedrückt wird, löst das halt ein Signal aus. In dem Moment geht das vom Transponder das Signal und über WLAN in dieses Online-Tool.
Denn es registriert, wenn Desinfektionsmittel aus der Flasche entnommen wird, wie viel und von wem. Dafür sorgt ein zweiter Chip, ein sogenannter Transponder, den Angelika Rechtenwald an ihrem Kittel angebracht hat. Erfasst wird aber nur die Berufsgruppe, nicht die Person.
Wollen wir auch nicht, dass da irgendwelche Namen draufstehen, wir wollen ja nicht stigmatisieren, sondern wir möchten halt einfach nur gucken, wer macht's richtig, wer macht's mehr.
Seit einem Dreivierteljahr läuft die Testphase auf der Intensivstation des St. Ingberter Krankenhauses. Der Desinfektionsmittelhersteller hat es kostenlos zur Verfügung gestellt. 14 Betten gibt es hier, 30 Pflegefachkräfte und Ärzte sind hier im Einsatz. Nach den Empfehlungen der WHO gibt es 5 Situationen, in denen Sie sich die Hände desinfizieren sollten, um Infektionen bei Patienten zu vermeiden. Die Hygienefachfrau zählt auf.
Vor Patientenkontakt, vor einer aseptischen Tätigkeit, nach Kontakt mit potenziell infektiösem Material, nach Patientenkontakt und nach der Patientenumgebung, was wir hier halt eher auf intensiv vermehrt haben.
Aber im hektischen Pflegealltag geht die Desinfektion beim Personal manchmal unter. Und dann kann es eben sein, dass Viren oder Keime an die Patienten weitergetragen werden und sie sich zusätzlich zu ihrer Erkrankung, die sie auf die Intensivstation geführt hat, eine Infektion einfangen. Chefarzt Christian Eisenbrandt.
Es gibt Infektionen mit multiresistenten Keimen, aber auch Infektionen mit nicht multiresistenten Keimen.
Entstehen bei so einer Infektion dann Komplikationen, kann es lebensbedrohlich werden, wenn der Körper mit einer Sepsis reagiert. Mithilfe des digitalen Handdesinfektionssystems lassen sich Infektionen vermutlich eindämmen. Davon geht man nun im St. Ingberter Kreiskrankenhaus aus.
Wir zählen natürlich unsere nosokomialen Infektionen. Und haben festgestellt, dass jetzt die deutlich abgenommen haben. Seitdem wir das Projekt eingeführt haben, hat sich die Liegedauer deutlich reduziert.
Doch da gibt es einen kleinen Haken an der Sache, das System kostet Geld. Zu viel für das kleine Krankenhaus, sagt Hygienefachkraft Angelika Rechtenwald.
Lenso-Transponder kostet 50 Euro.
Die Hoffnung aufgeben, dass das System doch noch eingeführt wird, will sie aber nicht.
Ich finde, das gehört einfach dazu, das gehört zum Krankenhaus dazu, das müsste eigentlich überall etabliert werden, einfach damit es einfacher gemacht wird.
Im St. Ingberta-Kreiskrankenhaus wird ein digitales Desinfektionssystem getestet. Ist eine gute Sache, wenn sich unnötige Infektionen dadurch vermeiden oder zumindest eindämmen lassen. SR3-Reporterin Sarah Sassou hat sich das mal zeigen lassen. Die Jugendorganisationen der Parteien im Saarland, also Jusorus, Junge Union, Grüne Jugend und so weiter, bekommen ab dem kommenden Jahr keine Förderung des Landes mehr. So nämlich wie bisher gefördert wurde, ist das laut einem neuen Gutachten verfassungswidrig. Der Parteinachwuchs, der sieht sich in seiner Arbeit erheblich eingeschränkt. Aber auch die CDU-Fraktion im Landtag sieht ein Problem. Die Staatskanzlei hat nämlich einfach angeordnet, dass das Geld jetzt an die Landeszentrale für politische Bildung fließen soll, am Landtag vorbei. Von dort berichtet Aaron Klein.
112.000 Euro Landesmittel gehen allein in diesem Jahr als Förderung an die Jusos, Junge Union, Junge Liberale, Grüne Jugend und die Linksjugend. Im kommenden Jahr geht diese Förderung stattdessen an die Landeszentrale für politische Bildung. Das hat die Staatskanzlei entschieden. Wie Haushaltsmittel verteilt werden, hätte aber nicht die Staatskanzlei zu entscheiden, sondern der Landtag, beschwert sich die CDU-Fraktion im Landtag. Für den Fraktionsvorsitzenden Stefan Toscani deshalb ein verwegenes Vorgehen.
Dass ein Chef der Staatskanzlei hinstellt und jetzt sozusagen mit einem Federstrich Zehntausende, Hunderttausende Euro anders einsetzen will, das zeugt schon von viel Arroganz der Macht, die mittlerweile in der Staatskanzlei Einzug gehalten hat.
Dass das Geld nicht mehr an den Parteinachwuchs fließt, sei ein schwerer Rückschlag für die Organisationen, denn sie sorgten auch für politischen Nachwuchs, so Toscani.
Man muss sich jetzt mal sehr genau anschauen, ob die rechtlichen Argumente, die der Chef der Staatskanzlei da ins Feld führt, ob die wirklich stichhaltig sind, ob sie tragen. Eine weitere Frage ist, wenn sich diese rechtlichen Vorbehalte bestätigen sollten, ob man die Förderung wirklich komplett einstellen muss oder ob man sie nicht auf eine neue Grundlage stellen muss.
Toscani fordert dazu ein neues Landesgesetz. Das unterstützt auch die SPD-Fraktion im Landtag, denn, so die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Kira Braun, die Förderung müsse auch in Zukunft weitergehen.
Ich glaube, wir sollten das jetzt als Anfang einer Debatte verstehen und eben nicht als das Ende. Klar ist, die Jugendorganisationen müssen in der Lage sein, weiterhin ihre gute und wichtige Bildungsarbeit zu leisten. Dafür muss man überlegen, welche Möglichkeiten es gibt, ob das am Ende zum Beispiel durch ein Parlamentsgesetz oder durch andere Förderkataloge oder Fördertöpfe passiert. Und deswegen gilt es jetzt, eine rechtssichere und gute Lösung zu finden. Dann nehme ich alle Parteien gleichermaßen in die Pflicht, sicherzustellen, dass eben gerade das Engagement junger Menschen jetzt nicht darunter irgendwie einen Schaden bekommt oder zu leiden beginnt.
Die Parteien sollten also gemeinsam eine Lösung finden. Die AfD-Fraktion im Landtag findet es richtig, dass die Förderung gestrichen wurde. Der Fraktionsvorsitzende Josef Dörr sieht in der bisherigen Praxis einen verlängerten Arm der staatlichen Parteienfinanzierung. Jugendorganisationen sollten nach seiner Auffassung zwar auch gefördert werden, aber projektgebunden. Dass das Geld jetzt stattdessen in die Landeszentrale für politische Bildung fließen soll, ist für Dörr der falsche Schritt.
Weil wir sind ja für die Abschaffung dieser Institution. Unserer Ansicht nach ist sie nicht demokratiefördernd. Und wenn das Geld der Jugendorganisation, das für die Jugendorganisationen vorgesehen war oder ist, dann an diese Institution fließt, dann ist es wirklich vom Regen in die Traufe geraten.
Die bisherige Förderung der Jugendorganisationen der Parteien im Saarland ist nicht verfassungskonform und damit erstmal gestrichen. SPD- und CDU-Fraktionen im Landtag zeigen sich aber offen, eine neue gesetzliche Grundlage dafür zu schaffen.
Kein Geld mehr für die Jugendparteiorganisationen. Die Reaktion der Fraktionen im Landtag haben wir gerade zusammengefasst von unserem Politikreporter Aaron Klein gehört. Beim Automobilzulieferer ZF, da ist ja einiges los. Die Krise in der Autoindustrie, die schlägt voll durch auf das Saarbrücker Unternehmen oder auf den Standort in Saarbrücken. Heute Mittag, da hat eine Betriebsversammlung bei ZF in Saarbrücken begonnen. Die ist seit etwa 15 Minuten zu Ende. Und vor Ort am Werkstor von ZF ist SR3-Wirtschaftsreporter Lars Ohlinger. Lars, was ist denn heute rausgekommen auf der Betriebsversammlung, beziehungsweise was haben die Mitarbeiter denn erfahren?
Ja, so sehr viel Neues gab es dann doch leider nicht. Halt, die Auftragslage ist weiterhin schwierig, wurde dort erzählt. Es wird auch um Arbeitsplätze gekämpft und es wird darüber weiter verhandelt. Der Werksleiter hat mir vorhin auch gesagt, dass je nachdem, wie die Auftragslage sich entwickelt, könnten das noch mehrere hundert. Der Betriebsrat spricht von bis zu 1.000 Arbeitsplätzen, die weiterhin abgebaut werden sollen. Insgesamt sind es ja 8.500 Arbeitsplätze, die wir dort noch haben, Menschen, die hier arbeiten in Saarbrücken. Aber andererseits werden 200 Mitarbeiter gesucht, die kurzfristig für 6 Monate neue Aufträge abarbeiten. Und das versucht man natürlich den Mitarbeitern zu erklären.
Wie ist denn die Stimmung in der Belegschaft? Weil es wurden ja schon im letzten Jahr 1.300 Arbeitsplätze abgebaut.
Ja, die Stimmung ist natürlich schwierig, denn wie so ein Damoklesschwert schwebt das über den Mitarbeitern. Gibt es einen Arbeitsplatzabbau? Betrifft es meinen Arbeitsplatz? Und wir haben natürlich auch Mitarbeiter dazu gefragt.
Wir haben da wenig Einblick drauf. Wenn wir so dem vertrauen, was das Unternehmen halt von sich gibt. Ansonsten, Angst hat man da schon in dem Sinne. Man weiß es halt nicht.
Man ist unsicher, man kann nicht genau planen. Man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Man hört ja auch keine klaren Worte.
Als Azubi ist man davon in erster Linie nicht betroffen. Also die Ausbildung wird ja, soweit ich weiß, zumindest mal weitergeführt.
Ja, bei den Jüngeren, man hat es jetzt gerade beim letzten gehört, ist die Stimmung noch ein bisschen besser. Aber natürlich ist es schwierig, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, richtig.
Es steht ja auch im Raum, dass die sogenannte E-Division, zu der auch Saarbrücken mit der Getriebeproduktion gehört, dass die abgespalten wird und ein Investor dafür gesucht wird. Gibt es denn dazu Neuigkeiten?
Bisher noch nicht. Der neue Chef, so seit 6 Monaten ist er von der E-Division, der Chef halt, Matthias Mietreich, der war auch dort und hat sich das angehört für kurze Zeit. Da gab es dann auch nochmal Gespräche mit dem Betriebsrat zwischendurch. Er hat wohl einen Plan erläutert, was er vorhat. Das hat mir der Betriebsratsvorsitzende auch vorhin gesagt halt. Und das kam wohl ganz gut an bei den Mitarbeitern. Aber es gibt noch keine definitive Entscheidung, was wird aus Saarbrücken, aber aus dieser ganzen E-Division, zu der ja mehr als 30.000 Mitarbeitern gehören, mehr als 11 Milliarden Euro macht die Umsatz sozusagen das Herzstück für ZF. Aber das wird wohl erst im Laufe des Jahres entschieden, was daraus wird.
Danke, Lars, für die Infos von der ZF-Betriebsversammlung. Die ist vor etwa 20 Minuten in Saarbrücken zu Ende gegangen. Das ist immer der Termin für die Industrie weltweit, die Hannover Messe. Die ist heute gestartet und das Top-Thema dieses Jahr ist künstliche Intelligenz, die ja bekanntermaßen auch ziemlich viel Strom frisst. Gerade beim Thema Energiesparen, da haben Forscher aus dem Saarland ein paar Lösungen, die sie in Hannover präsentieren. Wir hören mehr von Laszlo Mura.
Ein Roboterarm. Er hebt ein Werkstück auf und legt es an einer anderen Stelle wieder ab. Zu sehen am saarländischen Gemeinschaftsstand. Soweit so normal. Doch bei diesem Greifsystem wird bis zu 90% weniger Energie benötigt als bei herkömmlicher Technik, erklärt Daniel Bruch vom Lehrstuhl für intelligente Materialsysteme der Saar-Uni. Möglich ist das dank sogenannter Formgedächtnislegierungen.
Das sind Nickel-Titan-Legierungen in Drahtform. Die kann man zu kleinen Bündeln zusammenfassen. Und wenn man die mit Strom beaufschlagt, dann werden die warm und ziehen sich zusammen. Das heißt, sie werden elektrisch bzw. thermisch gereizt und verhalten sich dann wie ein Muskel und kontrahieren. Zum Beispiel kann man damit ein Greifsystem bewegen.
Die kleinen Wunderdrähte haben noch mehr Potenzial. Materialforscher Lukas Ehl hat zusammen mit seiner Arbeitsgruppe einen Mini-Kühlschrank entwickelt, der im Gegensatz zu den herkömmlichen ohne klimaschädliche Gase auskommt und umgekehrt sogar noch zur Wärmepumpe taugt. Lukas Ehl.
Wenn man den Draht dehnt, werden die Drähte warm, weil die latenten Wärmen freigesetzt werden. Und diese Wärme kann man dann über einen Luftstrom beispielsweise abführen. Und wenn man die Drähte dann wieder entlastet, werden sie kalt. Und man kann diese Kälte über einen Luftstrom ebenfalls abführen. Und wir nutzen das in unserem neuen Kerncooler, um eben eine Dose zu kühlen.
Der Prototyp ist etwas größer als ein 5-Liter Bierfass und bietet Platz für eine Cola-Dose. Bis zur Marktreife braucht es aber noch einige Jahre. Ein paar Meter weiter präsentiert das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz am Stand des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz sein Energiesparprojekt. Nachhaltige Rechenzentren. Der Energieverbrauch von KI-Systemen soll damit um bis zu 90% reduziert werden. Für spezifische Industrieanwendungen muss künstliche Intelligenz laut Hanna Stein vom DFKI nicht alles wissen, sondern nur das, was auch für die Produktion relevant ist.
Diese Modelle sind aktuell sehr, sehr universell, aber wenn wir zum Beispiel Unternehmen wie Bosch haben, Schaeffler, ZF, Die haben sehr fokussierte Themen, an denen die arbeiten. Vertrieb hat da sehr fokussierte Themen, auch die Produktion. Und das Ganze kann man so runterskalieren, dass es wirklich zugeschnitten ist auf die Unternehmen, sodass die Modelle immer noch sehr, sehr gut sind für die entsprechenden Zwecke, sehr intelligent noch sind, aber eben nicht so riesig groß sind und so viel Energie fressen.
Zusätzlich bietet das DFKI auch eine sogenannte Energiesparprognose an. Heißt, ein Unternehmen, das für 3 Monate ein KI-Modell trainieren will, bekommt dann zum Beispiel die Empfehlung, das Modell zu einer bestimmten Zeit im Ausland zu trainieren, wo die Energiepreise dann günstiger sind.
Outsourcing ins Ausland, ja spannend, dass es das auch im Fall von KI gibt. SR3-Reporter Laszlo Mura hat von der Hannover Messe berichtet.